Inforadio Podcast.
Wenn ich den Erfolg der nunmehr fast 300 Sendungen 1222 nur nach den Nachfragen von Hörerinnen und Hörern nach weiteren Informationen zur jeweiligen Ausgabe messe, dann war meine erfolgreichste Sendung jene aus dem Jahr 2011 mit dem Berliner Architekten Christoph Schwan über Wärmedämmung von Häusern. Jetzt, 3 Jahre später, in einer Zeit, da das Thema Energiewende eines der wichtigsten dieser Gesellschaft geworden ist, möchte ich diese Thematik wegen des großen Interesses noch einmal aufgreifen. Nur 2 Zahlen zur Bedeutung des Themas. Über 40 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche werden in Deutschland pro Jahr mit Kosten so um die 120 Euro pro Quadratmeter Wärme gedämmt. Tendenz übrigens rückläufig. Mein Gast ist Jahrgang 1955, verheiratet, 4 Kinder, Architekturstudium an der TU München, seit 1979 in dem von seinem Vater übernommenen Architektur- und Ingenieurbüro im fränkischen Hochstadt, vorwiegend in der Denkmalpflege tätig. Als Referenzprojekte nenne ich das Bremer Rathaus, die Marienkirche in Berlin und das Kloster Banz. Er engagiert sich im Naturschutz und mit großer Leidenschaft widmet er sich der Frage, ob es sinnvoll ist, Häuser zu dämmen, um Energie zu sparen und so dem Klima zu dienen. Herzlich willkommen, Konrad Fischer.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Herr Fischer, Sie waren, was das Dämmen von Häusern angeht, nach dem Studium durchaus gläubig, um das mal so zu sagen, und sind dann nach einem Seminar eines Dämmstoffherstellers für Architekten in Nürnberg vom Glauben abgefallen. Warum?
Ja, wir wurden eigentlich dort von einem Professor, einem Maschinenbauprofessor aus Kassel namens Hauser, beschimpft. Wir waren da vollkommen gutgläubige bayerische Architekten und plötzlich haben wir zu hören bekommen, ihr wollt nicht richtig dämmen, so dick wie wir uns das vorstellen, so dick wie es sein muss. Da werden wir euch in Zukunft eine Haftungsfalle in die Energiesparvorschriften einbauen und dann werdet ihr schon sehen, wie euch die Bauherren dann dazu kriegen. Wir waren ja dafür bekannt im Bayerischen, auch im Fränkischen, dass wir gerne verputzte Häuser bauen und da ist natürlich die Dämmstoff Applikation ein gewisser Widerspruch. Und wie ich dann gehört habe, dass man hier beschimpft wird auf einem solchen Werbeseminar für Dämmstoffe, das ist mir sehr tief reingefahren und hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe ein Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht. Wenn die so auf uns zugehen, als Professor für Maschinenbau, will er zu den Architekten mit solchen Tönen auftreten.
Na gut, Sie haben sich da dann reingehängt. Ja. Aber wir müssen jetzt mal von Adam und Eva insofern anfangen, als man sagt, Häuser dämmen, in einen dicken Mantel also einpacken. Was ist das Grundprinzip dabei?
Zunächst mal hat man ja einen Wärmeverlust, auch als Körper, als Mensch. Und das ist eine ganz simple Logik. Wenn ich friere, ziehe ich mir eine Jacke an oder einen Mantel. Und je kälter es draußen ist, umso dicker sollte vielleicht auch dann die Kleidung sein. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Der Hauptunterschied ist aber, dass wir, und das weiß jeder Skifahrer, der im Hochgebirge dann mal in der kalten Wintersonne ein windstilles Plätzchen findet, wir reißen uns ja dann die Kleider vom Leib, weil die Sonne uns so anstrahlt. Und dieser Effekt der Solarstrahlung, der kommt viel zu kurz bei dieser Dämmtheorie. In der Nacht okay, aber am Tag fehlt dann ganz viel Solarstrahlung.
Was bewirkt dieses Prinzip denn?
Ja, das Prinzip ist so, dass in der Nacht durch einen Dämmstoff schon ein gewisser Schutz für das dahinter befindliche Mauerwerk ist, so wie der Pulli uns die Haut dann auch wärmer hält. Aber am Tag bewirkt dieselbe Schutzkonstruktion einen wesentlich geringeren Einfluss der Sonnenenergie. Und das bedeutet, es fehlt Wärme an der Wand und diese Wärme muss von innen dann zusätzlich reingeheizt werden. Und im Klartext, wer dämmt Tag und Nacht, hat dadurch höhere Heizkosten und nicht geringere.
Ja, da komme ich noch mal genauer darauf. Zunächst noch mal, die Praxis ist feuchter als die trockene Theorie, hat ein Energieberater mal formuliert. Was passiert denn da bauphysikalisch?
Ja, wenn wir eine Dämmung auf die Wand bringen, ist das ein nicht speicherfähiger, nicht wärmeleitfähiger Baustoff, der dann durch die Umgebung sehr gut zu beeinflussen ist. Wenn es also kalt ist, wird der Dämmstoff extrem schnell und lange kalt und wird sehr viel kälter als die Lufttemperatur. Wenn es warm wird, wird er aber sehr heiß. Das heißt, er hat eine unheimliche thermische Spannung auszuhalten. Jetzt sind diese Dämmstoffe labberige Konstruktionen, dabei zerreißt es. Und das ist eben ein zentraler Grund für ihre sehr starke Schädigung, die sie an der Fassade bekommen. Zum anderen, durch diese starke Abkühlung jede Nacht unterschreiten sie viele Stunden den Taupunkt. Dafür gibt es sehr viele wissenschaftliche Messungen inzwischen. Dadurch lagert sich Tau, sprich Kondenswasser, an der Oberfläche und im Baustoff ein. Ich habe selber Wärmedämmsysteme freigelegt, aus denen Wasserfälle herausgekommen sind.
Es ist dann so, dass in den Räumen die Gefahr von Schimmelbildung gegeben ist. Aber ich möchte Sie fragen, der WDVS-Verband, also der Wärmedämm-Bundesverband, sagt, 900 Millionen Quadratmeter von Gebäudefläche ist in Deutschland schon wärmegedämmt. Dann müsste doch schon halb Deutschland verschimmelt sein.
Der Schimmelfaktor hängt natürlich nicht nur von der Wärmedämmung und von der Temperatur, die man da anstrebt an der Wand ab, sondern auch von der Feuchte. Das ist eigentlich der zentrale Auslöser für Schimmel. Schimmel ohne Feuchte geht nicht. Und nachdem man ja nicht nur dämmt, sondern Deutschland zum Land der Dichter und Dämmer geworden ist, werden ja auch im Zuge einer energetischen Nachrüstung, Sanierung oder Aufrüstung, werden ja auch die Fenster dichter. Und nachdem jedes Schwein, sage ich mal so, von der EU vierfachen Luftwechsel pro Stunde verschrieben hat, sonst wird der Stall zugeschlossen, der deutsche Mensch von der Regierung 0,5 bis 0,8-fachen Luftwechsel pro Stunde nur noch kriegt und der deutsche Schreiner das auf Null runtersetzt und dann mit hektischem Stoßlüften dreimal am Tag dann die notwendige Frischluft und der notwendige feuchte Luftaustausch stattfinden soll, das funktioniert eben nicht. Wir sitzen in viel zu dichten Stuben und dort reichert sich die Feuchte an. Und egal bei welcher Wandtemperatur, irgendwann wird der Taupunkt unterschritten und die Bude wird nass. Und dann kommt der Schimmel.
Eine Studie der Universität Jena sagt, bei stark gedämmten Bauten sei die Wohnraumhygiene kaum in den Griff zu bekommen. Auch entsprechende Studien der Dämmstoffindustrie sagen, die Verantwortung für den, der da wohnt, ist im Grunde größer. Er muss häufiger lüften. 3 bis 4 Mal, haben Sie gesagt, Stoß lüften. Aber ist das nicht in den Griff zu bekommen?
Nein, das ist auf keinen Fall durch Stoßlüftung in den Griff zu kriegen, weil ja die Stoßlüftung während der Heizperiode einen Kaltluftschwall in den Raum hineinbuxiert. Bis zur Sekunde vor der Stoßlüftung ist ja schon die Überschussfeuchte überall hineinkondensiert und hineingekrochen. Jetzt plötzlich kommt eiskalte Luft hinzu, genau an die kritischen Stellen an den Außenwänden. Ich mache Klimamessungen in solchen schimmelbefallenen Gebäuden. Nach 20 bis 30 Minuten habe ich nach dem Lüften wieder dieselbe Luftfeuchte, aber eine kältere Temperatur an der Fassade, Innenseite. Und dann kommt es zu vermehrter Feuchteaufnahme dort. Die einzige Möglichkeit, die man hat, um sinnvoll und mit wenig Aufwand die notwendigen Luftaustauschraten hinzukriegen, ist durch eine stetige Lüftung. Und das geht nur, wenn ich die lippendichten Fenster von ihrer Gummilippe befreie.
Das darf aber der Mieter natürlich nicht tun. Aber dann ist doch eigentlich der Effekt schon mal wieder geringer oder vielleicht sogar ganz weg, dann kann die Wärme doch ein bisschen noch draußen, oder nicht?
Der Witz ist ja, in einer trockeneren Luft, die wir dadurch dauerhaft erzielen, kann ich mit weniger Energie dieselbe Temperatur hinbekommen als bei einer nassen Luft. Das heißt, ich muss weniger heizen, wenn ich eine schöne trockene Raumluft habe. Die Lufttemperatur wird schneller nach oben transportiert. Es ist also kein Energieverlust damit verbunden, im Gegenteil.
Jetzt gibt es natürlich für alle Lebensbereiche schon Gerichtsentscheidungen und es gibt auch Gerichtsentscheidungen darüber, wie viel Lüften man dem Mieter zumuten kann. Und da sagen die Gerichte 2 Mal am Tag. So, wenn dann aber trotzdem gedämmt ist und gesagt wird, da muss mehr gelüftet werden, kommt es dann dazu, dass Wohnungsbaugesellschaften oder Eigentümer sagen, na gut, dann muss ich eben eine automatische Lüftung einbauen. Genau. Was passiert dann?
Ja, es gibt ja verschiedene Lüftungssysteme. Das eine ist ein für viele Hunderte oder Tausende Euro funktionierender Klapperatismus in den noch teureren Fenstern. Das andere ist die Zwangslüftung mit Lüftungsgeräten, Klimaanlagen. Und in diesen Anlagen stößt ja nun eine warme Feuchtluft auf eine kühle Umgebung. Der Kanal ist ja kühler als die Raumluft oder als die aufgesaugte Luft. Dort kommt es zu Kondensateffekten. Aber gleichzeitig lagern sich da auch die Stäube an und es entstehen schleimige, keimfördernde und pilzfördernde Milieus. Und nach ein paar Jahren ist das fürchterlich vollgemüllt. Ich habe mehrere solche Anlagen schon untersucht. Es ist unglaublich, der Vorhof der Hölle erscheint mir paradiesisch dagegen, als wenn man in solche Lüftungsanlagen reinguckt.
Na, wie schnell geht denn das? Also das heißt ja, wie oft muss die gewartet werden, sprich gereinigt werden?
Ja, ich weiß nicht, in Schweden ist, glaube ich, ein 12-Monats-Rhythmus vorgeschrieben, weil in Schweden hat man ja auch zuerst diesen Dämmwahn gehabt, dann ist überall nass geworden, dann hat man die Leute verpflichtet, zusätzlich zu ihren gedämmten Häusern zwangsweise eine Lüftung einzubauen. Dann gab es Todesfälle wegen Asthmaschocks und solche Sachen. Und seitdem gibt es dann auch eine vorgeschriebene Wartung. Ich spreche Schwedisch und habe mich mit diesen Vorschriften etwas auseinandergesetzt. Es ist unfassbar, was in diesen Wohnungen dann geschieht. Inzwischen gibt es ja riesige Skandale in Schweden, wo also reihenweise diese modern gedämmten Häuser zusammenrotten und feuchten. Das heißt der Kleinhausskandal. Und wenn man die schwedischen Keywords dann kennt, da findet man unendlich viele Artikel. Ich linke sie zum Teil ja auch von der Webseite aus an.
Jetzt zu den Kosten. Seit Jahren heißt es, man könne 50, manche sagen sogar 70% Heizenergie einsparen und andererseits sagen ehrlichere Energieberater, man könne vielleicht Öl einsparen, dafür aber Geld verbrennen. Also Wärmedämmungsverbundsysteme seien Geldschneiderei mit Heiligenschein, auch so ein Spruch, den ich gelesen habe. Wie kommen die hohen Prozentsätze bei den Einsparpotenzialen zustande?
Ja, da wird gerechnet und gerechnet mit einer vollkommen falschen Formelsammlung, sage ich mal. Man rechnet ja mit stationären Konstrukten, Formeln, die annehmen, es gibt keine Sonne, kein Tag- und Nachtunterschied. Im Prinzip rechnet man für ein dunkles Gebäude in einem Labor. Und da kann man natürlich viel rechnen. Das sind fabelhafte Werte, die man da einsetzen kann. Ich stoße ständig auf von Energieberatern hereingelegte Bauherren, die schicken mir dann den Energieberatungsbericht. Da steht am Anfang drin, durch die Wand fließen meinetwegen 25% oder 30% der Wärme. Später rechnen dieselben Leute aus, dass man durch Wärmedämmung an dieser Wand, durch die nur, sagen wir mal, 30% Wärme hinausfließen, könne man dann 50% einsparen. Also diese Rechenmodelle, die sind für mich sowas von absurd. Und werden auch schon seit vielen Jahren aus verschiedenen Ebenen heraus kritisiert, ohne wirkliche Wirkung. Ich war selber Normeneinsprecher gegen diese Rechenmodelle, habe gesehen, wie es dazugeht in einem Normenausschuss. Also da ist nicht die geringste Chance, Vernunft einkehren zu lassen.
Gibt es dafür also keine Beweise? Weil natürlich der Industrieverband Hartschaum sagt, allgemeingültige Aussagen über die Wirkpotenziale einzelner Maßnahmen sind nicht möglich, da objektspezifisch große Unterschiede auftreten können.
Das ist richtig, aber es gibt natürlich selbstverständlich seit vielen Jahrzehnten vorliegende wissenschaftliche Untersuchungen von Finnland bis Italien, von Amerika bis Deutschland, von Österreich bis in die Schweiz. Mir liegen diese zum überwiegenden Teil vor. Ich habe ja da seit vielen Jahren Forschung betrieben auch und mir versucht, hier die Unterlagen beizubekommen, auch zum Teil geheim gehaltene Untersuchungen. Und bei all diesen stellt sich erstens heraus, es gibt ohne Nutzer in Testgebäuden immer einen riesenhaften Unterschied zwischen dem berechneten Energieverbrauch und dem tatsächlich in einem 12-Monats-Rhythmus oder in einer Heizperiode angefallenen Energieverbrauch, diese Objekte.
Das heißt schon ohne Nutzer.
Die Häuschen werden beheizt, die werden gelüftet, also wird sehr wissenschaftlich aufgezogen. Ich kenne ja diese an der Emper in Dübendorf oder am Institut für Bauphysik in Holzkirchen, Fraunhofer Gesellschaft, oder an der Universität in Tampere. Es werden also Testgebäude gebaut, beheizt, ohne Nutzer und immer ist ein gigantischer Unterschied zwischen Berechnung und tatsächlichem Ergebnis. Und was dann zum Zweiten dazu kommt, immer wenn ein Dämmstoff auf die Wand geklebt wird, verbrauchen die Hütten mehr als wenn kein Dämmstoff auf die Wand geklebt wird.
Wie kommt
denn
das?
Das kommt, weil die solare Energie, sprich der Sonnenschein, die Wand nicht mehr wärmt. Diese Wärme fehlt. Die bringt zwar nicht den Raum auf 20 Grad im Winter, das wissen wir alle, aber es sind doch bedeutende Energiemengen. Die fallen weg und müssen durch Mehrheizung reingeheizt werden. Mir ist jetzt gerade eine 92er EMPA-Studie untergekommen aus
der
Schweiz.
Was ist das, EMPA?
Eidgenössische Materialprüfanstalt, das ist ein staatliches Unternehmen. Und die haben dann rausgekriegt, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, braucht diese Dämmbude 30% mehr Energie.
Jetzt spricht die Industrie, und Sie können natürlich davon ausgehen, ich habe die neuere Industriestudie, so kann man die ja bezeichnen, vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München gelesen. Und da ist von sogenannten Rebound-Effekten die Rede. Das ist wie beim Autofahren.
Ja.
Die Motoren werden immer effizienter, also verbrauchen sie weniger Sprit, also können wir uns ja dann ein SUV leisten und dann sind wir wieder beim selben Verbrauch. Und das heißt, auf die Wohnungen bezogen steht da, dass nach einer Sanierung die für den Nutzer tatsächlich erzielten Verbrauchseinsparungen oft deutlich geringer ausfallen als die errechneten Bedarfseinsparungen. Das heißt, die Industrie gibt es sogar selbst zu.
Ja, und man behauptet, der gedämmte Nutzer, der heizt dann einfach 4 Grad mehr oder 10 Grad mehr oder
ja,
viel
oder
länger.
Räume, die vorher nicht beheizt
Räume
wurden, werden gereizt.
Und. Das wird behauptet. Mir fehlt der Beweis. Die Beweise, die hier vorliegen zu diesem Phänomen, Unterschied, Berechnung und zum tatsächlichen Verbrauch, das ziehe ich nur aus diesen Testgebäuden ohne Nutzer. Und natürlich ist es identisch auch mit den Testgebäuden mit Nutzern. Gegenüber der berechneten Einsparquote gibt es also einen Riesenunterschied.
Ja, Moment. Also es gibt schon auch Berechnungen für bewohnte Gebäude. Hat also die erwähnte Fraunhofer, ja, die haben das in München-Riem gemacht. Oder man kann das ja auch beobachten. Hier in Berlin, Wohnungsbauunternehmen behaupten, die Heizkosten seien nach Sanierung um 50% gesunken. Allerdings muss man wissen, dass es in diesen Gebäuden dann vorher eben auch keine Thermostatventile gab, dass es schadhafte Fenster gab und so weiter. Das heißt, wird der Einspareffekt, der dann erzielt wird, oft gar nicht durch die Dämmung, sondern durch andere Maßnahmen erzielt?
Das ist der Fakt. Diese ganzen Studien, die mir natürlich auch bekannt sind, beziehen sich auf energetische Sanierungen mit einem Maßnahmenbündel oder Maßnahmenpaket. So wird das ja immer genannt. Und nachdem hier keine Einzelmaßnahmen überhaupt glaubwürdig so aufbereitet werden, dass man sie in ihrem Effekt beurteilen kann, vergleicht man das aufgrund der Berechnungsdaten, die man ja vorher festgelegt hat. Das heißt, ich beurteile die Wirkung der Dämmung nur von diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, wo wirklich nur die Dämmung stattgefunden hat. Und da gibt es hier in Deutschland meines Wissens nur ein großes Projekt. Diese Häuser in Hannover, Tollenbrink, die Professor Fehrenberg untersucht hat. Hier wurde nach der Heizsanierung, die einen riesenhaften Spareffekt nachweisbar gebracht hat, wurde die Heizung saniert. Danach wurde gedämmt an einem Haus gegenüber 2 Vergleichsgebäuden. Und die Energiekosten sind, wie ich das immer sage, sind gestiegen gegenüber den bis dato über zig Jahre gleichverbrauchenden Häusern.
Können Sie das so generell sagen? Das hieße ja im Grunde doch, dass sich das für die Mieter gar nicht lohnt.
Auf keinen Fall lohnt sich das für Mieter, selbst wenn die Wirkungen, wie berechnet, sich einstellen würden. Ich mache ja ständig solche Berechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Das heißt, selbst nach den positiven Aussagen der Reklame für die Dämmstoffe lohnt sich das niemals für die Mieter, weil die Mehrkosten, die damit verbunden sind, nicht durch eingesparte Heizkosten selbst im besten Fall amortisiert werden. Das heißt, der Mieter muss danach wesentlich mehr bezahlen, als er theoretisch sparen würde. Praktisch spart er nichts oder die Heizung wurde saniert, das ist eine gute Sache. Da spart er was, aber dann hätte sich die Fassadensanierung sparen können.
Und wie ist das für die Eigentümer? Also der Staat zahlt ja da ordentlich dafür, über 2 Milliarden. Man kann KfW, also also genau. Kreditanstalt für Wiederaufbau, kann man Kredite bekommen. Lohnt sich das trotz der Kredite nicht?
Das lohnt sich auf keinen Fall. Die Kredite, die können ja knapp 5% der mit dem Kredit verbundenen Auflagen refinanzieren. Das heißt, heutzutage, wo das Baugeld ja trotzdem vergleichsweise günstig zu haben ist, ich sage jetzt zum Spaß 5%, da lohnt es sich nicht, Mehrkosten von 80%, 85%, 90% auf sich zu nehmen, nur um einen günstigen Kredit von der KfW zu bekommen. Das ist kein Nullsummenspiel, das ist ein riesiger Verlust. Und das haben in der Regel dann die Kunden auch schon vorher gemerkt, bevor sie mich anrufen, da brauchen die mich nicht dazu. Wenn man das mit spitzer Feder, mit spitzem Stift durchrechnet, stellt man fest, niemals kann dieser KfW-Kredit irgendwie eine Wirtschaftlichkeit der Dämminvestition bewirken. Selbst wenn man nach den offiziellen Zahlen geht.
Ein Grund dafür ist der hohe Wartungsaufwand für wärmegedämmte Fassaden. Ich möchte Sie fragen, warum der so hoch ist, wobei ich gleich hinzufügen will, dass natürlich die Industriestudie sagt, die Kosten sind nicht höher als für normale, in Anführungsstrichen, normale Fassaden.
Das kann ja gar nicht sein. Normale Fassaden bestehen zum Beispiel aus Putz und Stein oder aus Klinker oder aus massivem Holz. Das sind also wetterresistente, bewährte Systeme, die brauchen mal ab und zu einen neuen Anstrich und gut ist es. Nicht umsonst haben wir also Hunderttausende von historischen Baudenkmälern, die in dieser Art und Weise beweisen, was sie können. Dagegen eine Dämmstoffkonstruktion ist ein so dermaßen labberiges Verbundsystem mit einzelnen Schichten, die in keiner Weise zusammenpassen, wenn wir nur mal die thermische Dehnung betrachten. Die ist bei Styropor oder Polystyrol bei 8, beim Mauerwerk 0,5. Das heißt, das sind Millimeter pro Meter bei 100 Grad Temperaturunterschied. Während also ein Ziegelbau verputzt, ganz ruhig im Wetter steht und sich kaum bewegt, schiebt ein solcher Dämmverbund wie verrückt obendrauf herum, kriegt Risse, wirft Blasen, Wasser geht rein durch die Unterkühlung, aber auch durch die Beregnung in die bei den Spannungen entstandenen Risse.
Oder die Spechte kommen, denn ja. Spechte lieben das. Ich habe das gesehen in einem Fernsehbeitrag bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die haben irgendwie schon 50 Mal da reparieren müssen, weil ständig die Spechte da ihre Nester reinbauen.
Ja, aber noch besser, die finden ja auch die Maden schon in diesem Speck. Das ist so ein Witz. Ich habe in München ein Wohn- und Geschäftshaus. Das ist nach einem Jahr wieder, ist die Dämmung weggerissen worden, weil sie komplett mit Maden befallen war, in diesem feuchten Zeug. Das ist sowas von, ja, naja, der Specht, der freut sich.
12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Konrad Fischer, Architekt aus dem fränkischen Hochstadt, Natur- und Denkmalschützer. Was vielleicht Herr Fischer nicht so bekannt ist, ein Bauherr kann sich laut § 25 der Energieeinsparverordnung von der Dämmpflicht befreien lassen. Unter welchen Bedingungen?
Ja, das ist das Erste, was der Architekt, der Planer prüfen muss. Lohnt sich denn die Investition? Sprich, kommen in 10 Jahren, und das ist hier die einheitliche Rechtsprechung bis zum BGH, die aufgewendeten Kosten für Energiesparmaßnahmen durch Ersparnisse wieder herein. Das muss er prüfen. Und wenn er selbst mit den offiziellen Zahlen das prüft, so kenne ich das, wird es nicht funktionieren in 10 Jahren. Das heißt, er schuldet seinem Bauherrn die Beratung, hier ist ein Paragraph für dich, wenn es sich nicht lohnt, besteht das Wirtschaftlichkeitsgebot. Und nach diesem steht im Verordnungstext, die Behörden haben zu befreien. Da ist kein Können, Wollen, Dürfen, sondern ein Muss-Paragraph.
Aber dann muss man irgendjemanden haben, der das dann begutachtet.
Ja, da muss eigentlich, ist es die Pflicht jedes Planers, jedes Energieberaters zu überprüfen, ob die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gegeben ist. Wenn nein, schuldet er die Beratung, lass die Finger weg, die Behörde befreit dich vor den für dich unbequemen und sich nicht lohnenden Investitionen. Und schon kann er bauen, neu oder sanieren, wie er will.
In der Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz steht übrigens, zusammenfassend kann festgestellt werden, dass energetische Maßnahmen unter wirtschaftlichen Bedingungen nur innerhalb der regulären Instandhaltungszyklen wirtschaftlich realisiert werden können. Das bedeutet?
Das bedeutet, es dauert wesentlich länger als diese 10 Jahre. Die Rechtsprechung fordert. Das bedeutet, die versuchen eine Ausrede, um zu sagen, naja, da musst du halt etwas länger warten, bis sich das dann wieder reinrechnet. Aber das hat mit den Bringschulden, die man vertragsrechtlich hat als Planer, nichts zu tun. Hier schulden wir die gesetzlich geforderte und durch Rechtsprechung geforderte Amortisationsfrist von 10 Jahren. Und wer das nicht bringt, ist ein krimineller Akt, ist ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot des Energieeinsparungsgesetzes. Das hat nämlich als Grundlage der Energiesparverordnung hat es ein Gebot der Wirtschaftlichkeit mit drin. Und deswegen muss jeder Planer überprüfen, lohnt es sich in den 10 Jahren, kommt's rein oder nicht?
Herr Fischer, nach einer Studie des Beratungsunternehmens Roland Berger ist der sogenannte Leitmarkt für Energie- und Ressourceneffizienz im Immobiliensektor im Jahr 2010 rund 40 Milliarden Euro schwer gewesen. Allein der Bereich Gebäudehülle, also Dämmmaßnahmen, Dächer, Fassaden, Dreischeibenverglasung, setzte 16 Milliarden Euro pro Jahr um. 2010 spüren Architekten und Energieberater diese, das ist ja schon eine ordentliche Marktmacht?
Ja, im Moment brummt natürlich die Konjunktur und ja, man hat ein bisschen Angst um seinen Euro und überall wird ja doch gebaut und selbstverständlich liegt es dann auch nahe, wenn ich als Architekt nur auf meine Honorare schiele, dass ich meinem Bauherrn sage, hey, da machen wir jetzt mal hier das volle Programm.
Natürlich das heißt, spüren Moment, wir Moment, die. Moment, langsam. Ja. Das heißt doch im Grunde für den Architekten oder für den Energieberater, der wird bezahlt nach der Bausumme. Also sprich, da hat er einen Zielkonflikt. Eigentlich könnte er Ihnen sagen, pass auf, das lohnt sich nicht, aber dann kriegt er auch
ja, für Architekten ist das Bauen immer ein Zielkonflikt. Der Bauherr hat ja auch einen Zielkonflikt. Er will es möglichst dick und schön und gold, aber kosten soll es halt nichts. Und der Architekt, der möchte es auch so schön und dick und gold. Wenn es aber dann auch was kostet, hat er ja auch mehr Honorar. Also hier ist ein Dilemma ist vorhanden, das ist ganz klar und ist gut bekannt. Die verschiedenen HOAI, also die gesetzlichen Regelungen für das Architektenhonorar, wir sind ja unterliegen einem gesetzlichen Honorargesetz, die versuchen immer da anzusetzen, uns abzukoppeln von diesem Dilemma, von diesen Baukosten. Und deswegen gibt es viele Architektenverträge, auch ich selber schließe die so ab, wo man sagt, gut, wir schätzen dann doch mal den Aufwand, den wir treiben müssen für dein Projekt und lassen uns nach dem Aufwand bezahlen und koppeln uns ab von diesen Honorartabellen. Natürlich muss das insgesamt im Rahmen, der gesetzlich vorgegeben ist, bleiben. Das ist aber ein Weg für den Bauherrn, dass er sagt, pass auf, wie viel Zeit brauchst du, mach mir ein Angebot und dann rechnen wir das über diesen Nachweis ab. Auf der anderen Seite, man muss da schon eine sehr gute Moral in sich haben, um der Versuchung zu widerstehen.
Ja, was heißt das, Versuchung? Also das würde ich gerne herauskriegen, weil ich gesagt habe, spürt man da also eine Marktmacht? Spürt man da einen Druck? Versuchen die Firmen da irgendwie auf die Planung Einfluss zu nehmen? Oder wie geht das?
Ja, das ist ja klar. Wenn ich selber
so
schon...
klar?
Ja, zunächst mal wir als Architekten, wir sind ja gelernte Pinsler oder wir wissen, wie man mit dem Zeichenstift umgeht. Und das ist eine wunderbare Sache, dann bei der Jury den ersten Preis zu bekommen für die Striche, die man da abgelegt geliefert hat. Dann geht's ans Bauen. Da haben wir natürlich fast nichts zu bieten, weil erstens sind wir keine Bauingenieure, keine Fachingenieure, keine Handwerker. Das ist jetzt gar nicht so unser Thema. Wenn wir die ganzen Normen auswendig lernen müssten, was wir wissen müssten, da hätten wir praktisch die ersten 100.000 nur in Normen investiert. Die kosten ja ganz viel Geld, wenn man sie hat. Also kaum ein Architekt hat eine ausreichende Normensammlung auf aktuellem Stand in seinem Büro stehen. Jedenfalls, ich kenne keinen Kollegen, der das so hat.
Und das heißt nun?
Das heißt nun, wer hilft mir denn eigentlich beim Bauen? Und da muss ich den Hersteller anrufen. Den rufe ich an und der schickt mir seinen Berater und der macht mir von dem ersten konstruktiven Schritt, von der Kostenschätzung bis zur Ausschreibung, die komplette Planung, schreibt seine Produkte rein, ist zwar schwerstens verboten, aber ganz viele Ausschreibungen da draußen werden wir vorfinden, wo drin steht, Produkt Müller oder gleichwertig. Ja, das ist für mich umsonst als Architekt. Warum soll ich diesen Service nicht nehmen? Ich drücke ein Auge zu, ich tue so, als ob ich neutral wäre, indem ich den Begriff oder gleichwertig dahinter setze. Ist eigentlich ein Grund, eine Ausschreibung aufzuheben, das wissen kaum Marktteilnehmer. Und so tue ich hinter dem Rücken des Bauherrn, lasse ich mich manipulieren von dieser Produzentenmacht. Und Weihnachten, wenn es geklappt hat, kommen die dann mit 6-spännig Rentierschlitten. Also ist auch das hier wieder ein Dilemma.
Ja, da muss man aber Prozesse haben sie alle verloren. Also nicht sie persönlich, sondern wenn es da mal zu einem Prozess gekommen ist, dann wurden die alle verloren.
Es ist schwierig, in so einer Fallgestaltung den tatsächlichen Schaden zu beziffern. Weil sollen dann die Lebkuchenpakete, gut, selbst wenn man weiß, die waren 1.000 Euro wert, hat der Bauherr einen entsprechenden Schaden in dieser Höhe erlitten? Das ist schwer nachzuweisen. Und an diesen Beweisen sind die Prozesse meines Wissens gescheitert. So jedenfalls eine Aussage aus einem Rechnungsprüfermund.
Jetzt möchte ich noch ein paar praktische Dinge ansprechen. Fassaden als Chemielabor, also das Thema Gifte. Warum entstehen auf diesen Fassaden schnell Algen?
Das Problem ist, haben wir vorhin ein bisschen angesprochen, wenn die Nacht kommt, kühlen die Dämmfassaden brutal unter die Lufttemperatur runter, weil sie in Strahlungsausgleich mit dem vielleicht minus 100-gradigen Nachthimmel treten. Und nachdem sie nicht Wärme speichern können, kühlen sie ratzefatz ab. Und auf diese Eiskälte kommen hier nicht nur auch tatsächlich Eispanzer drauf, sondern fast jede Nacht setzt sich da die Feuchte rein. Die Feuchte trifft dort auf ein Milieu, wo sie zurückgehalten wird und schlecht wegtrocknet. Und dadurch ist es ein wunderbares Substrat, praktisch ein Nährstoffparadies für alle Keime, Algen, Mikroben. Da kann alles, was kreucht und fleucht, lebt da gerne drin. Die Ratte geht gern rein, der Marder. Es ist einfach ein sehr schönes Milieu.
Versucht man das ja eben
und
auch
diese Gifte,
mit Giften zu vermeiden.
Die Gifte sollen verhindern, dass innerhalb der Gewährleistungszeit die Fassade grün dasteht. Und dass der Kunde merkt, dass dieses schneeweiße Ding, das er abgenommen hat, nachdem die Gerüste weggeschlagen waren, dass das innerhalb kürzester Zeit sowas von schmuddelig und versaut aussieht, dass man sich schämen muss. Manchmal kriege ich Briefe von betroffenen Hauseigentümern und Mietern, die sagen, wer da an diesem Haus vorbeigeht, denkt, da wohnen Asoziale. Ich habe viele Beispiele von diesen Fassaden gesehen.
Aber das heißt doch, die werden ausgewaschen und dann geht das in die Gewässer. Das Umweltbundesamt hat das auch gemessen, was also, wenn die Havel nach Berlin reinkommt und wenn sie wieder rausgeht, und dann ist das ordentlich angereichert. Genau. Deine Havel, wobei über Grenzwerte müssen wir jetzt nicht reden. Das heißt, man muss doch dann, da das Prinzip ja ist, dass diese Gifte ausgewaschen werden müssen, denn sie müssen ja mit dem Wasser runtergespült werden, das heißt doch, man muss die dann auch ständig wieder erneuern. Das ist doch auch dann ein höherer Aufwand.
Ja, das Institut für Bauforschung von Hannover hat an Tausenden von Fassaden festgestellt, dass im Prinzip an einem WDVS-Gebäude alle 5 Jahre eine Gerüststellung ansteht mit einem Überanstrich. Das ist eben der normale Rhythmus. Nach 5 Jahren ist an einer Wetterfassade sind die Gifte weggespült und dann muss man sofort handeln, damit die Schäden nicht größer werden. Macht ja zwar kaum einer, weil das Geld hat er ja gar nicht, alle 5 Jahre entsprechend ein Gerüst wieder neu aufzuschlagen. Und entsprechend kommen diese Fassaden in grausamste Zustände.
So, der nächste Punkt ist der Brandschutz. Erstens mal werden Gifte verwendet, nämlich Hexabrom, Cyclododekan zum Beispiel, HBCD, der jetzt international verboten wird. Also der läuft aus, aber der soll das Material, Styropor ist ja sehr entflammbar, eben geringer entflammbar machen. Was ist denn, wenn so ein Haus brennt?
Ja, man behauptet immer, das sind schwer entflammbare, also in dem Sinn fast brandsichere Stoffe. In Wirklichkeit gibt es Land auf, Land ab immer mehr Fassadenbrände, wo sich dieses Polystyrol, das ist ja nur einer der Dämmstoffe, aber eben der günstigste von der preislichen Seite, und der wird deswegen fast 80-90% aller Dämmfassaden sind mit Polystyrol, ein Erdölprodukt, und dann, wenn die Zündtemperatur erreicht ist, unheimlich brennend und auch Rauch abgeben. Die meisten Leute werden ja nicht verbrannt in diesen, wenn es um Tote geht, so wie am Düsseldorfer Flughafen und so, sondern das sind ja Erstickungsvorgänge durch diese unfassbar hohe Rauchentwicklung. Mhm. Die haben also gegenüber normalen Baustoffen eine wesentlich gigantisch höhere Rauchentwicklung oder Rauchabgabe als Brennstoff. Und sie sind auch sehr schwer zu löschen.
Jetzt möchte ich gerne nach Alternativen fragen, Herr Fischer. Was machen Sie denn bei Ihren denkmalgeschützten Häusern, wenn Sie Einsparpotenziale wirklich erzielen wollen?
Als erstes nehme ich die Nachtabsenkung raus. Fast alle Deutschen, jeder Depp in Deutschland weiß, wenn ich von Hamburg nach Berlin ständig Stop and Go fahre, brauche ich 30% mehr Sprit mindestens. Aber die Heizsysteme werden alle so gefahren. Stop and go, stop and go. Und gerade dann, wenn es draußen kalt wird, sprich, wenn auf dem Weg von Hamburg nach Berlin ein Buckel kommt, haue ich noch die Handbremse rein. Das heißt, wenn ich eigentlich mehr Energie bräuchte, weil es draußen kalt wird, gehe ich runter. Früh muss ich dann 4-5 Stunden lang aufheizen, die kalte Wand. Die hat auch dann natürlich genügend Feuchte aufgenommen, weil ja beim Nachtabsenken wird auch die Raumluft kühler. Dadurch steigt die Feuchtigkeit und. Da habe ich also ein ständig verlustreiches Heizsystem. Wenn ich nur die Nachtabsenkung rausnehme und sage, jetzt heize ich durch, habe ich innerhalb kürzester Zeit eine schöne warme Oberfläche an meiner Außenwand, kann die Heizung runterdrehen, weil ich es nicht mehr so heiß brauche in der Luft, um gegen diese eklige kalte Wand anzuheizen, und habe ein Potenzial, ohne einen Pfennig aufzuwenden, von 30%.
Und was noch?
Dazu stellen wir fest, ich habe sehr viele heiztechnische Projekte. Ich bringe ein Beispiel, ein Haus in Tegernsee vom Architekten Sepp Ruff, eine Ikone der 50er Jahre. Die verbrauchen 45 Liter Öl pro Quadratmeter im Jahr. Boah. Warum? Alle Heizrohre unter Putz, ganz edel und schnieke. So wollte man das damals haben. Das Haus hat dem Ludwig Erhard gehört. Das war ja mal ein Bundeskanzler. Und da ist dann mein Rat, wir überbrücken diese unter Putz liegenden Rohre, indem wir die Heizkörper einfach neu versorgen mit Aufputzrohren. Die kann man im Sockelton wegstreichen. Da gibt es dann verschiedene technische Möglichkeiten, wie man das anständig von der Gestaltung her macht. Ohne Blende, einfach, da haben wir eine Erhöhung unserer Heizfläche. Damit können wir mit geringeren Temperaturen den Raum heizen und haben die Verluste in dieser massiven Wand nicht mehr. Das sind eigentlich die beiden zentralen Sachen. Das andere ist, dass man schaut, dass man möglichst trockene Luft bekommt, indem man dann die Gummilippen dann doch notfalls rausnimmt. Dadurch ist auch wieder ein Einsparpotenzial. Und es gibt so ein paar Dinge auch an den Fenstern, die man noch machen könnte. Wenn man zum Beispiel Klappläden hätte, würde man die Nachtverluste fast auf Null dann bringen. An den normalen Bauteilen gibt es ein paar pfiffige Eingriffe, die zum Teil ja auch überhaupt nichts kosten. Wenn der Mieter selber seine Gummilippe rausnimmt, um eine trocknere Luft, die er mit weniger Energie heizen kann, zu haben, das kostet ihn ja kein Geld. Also mit möglichst einfachen, simpel gestrickten Methoden, ohne großen baulichen Aufwand, da kommt man doch am weitesten. Und da sind eigentlich dann die Hausbesitzer auch froh, wenn sie auf so einen Weg auch mal gewiesen werden. Normal heißt es ja immer, da musst du dämmen, da musst du neue Fenster rein.
Herr Fischer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Architekt und Denkmalschützer Konrad Fischer. Nächste Woche Generation Y, anders als die Alten, aber wie? Gast ist die Zeitredakteurin Kerstin Bund über ihr Buch Glück schlägt Geld. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.